Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Es wurde Geschichte geschrieben im Skispringen und wir haben die Geschichten zur Geschichte. Hier ist die Flugshow. Hi, ich bin Tobias Ruf und wir sprechen heute über das allererste Skifliegen der Damen und sind schon sehr, sehr gespannt darauf, was wir heute erfahren werden. Wir, das seid jetzt ihr da draußen, das bin ich, denn um die Geschichte zu erzählen in Geschichten war Gott sei Dank ein Mann vor Ort und hat diese Weltpremiere miterlebt. Hier ist Louis Holuch. Hi Louis, grüße dich. Ich bin schon sehr gespannt.
Ja, hallo lieber Tobi, hallo an alle da draußen.
Genau, Anfangsfrage. Das sah alles nach einer wirklich großen Party aus, nach wirklich diesem geschichtsträchtigen Moment, auf den man lange hingearbeitet hat. So hat sich's über die Bildschirme angefühlt. Wie war es denn vor Ort? Hast du es dir so vorgestellt? Hat dir was gefehlt? Hat es die Erwartungen übertroffen? Nimm uns mit.
Also ich muss ja sagen, ich habe letzte Folge sagte ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Eigentlich habe ich es immer noch nicht, obwohl ich jetzt mittlerweile wieder zurück bin. Das war irgendwie totale Reizüberflutung. Aber wenn du jetzt das Stichwort Party nimmst, würde ich sagen, vielleicht nicht ganz, aber am ehesten könnte man es vielleicht mit einer Hochzeit vergleichen. So von den Emotionen und von den Bildern her. Also Party, dafür fehlte vielleicht noch so ein bisschen die Ausgelassenheit. Es war viel mehr, ja, Rührung. So dieses Bewusstsein, hey, wir haben das jetzt geschafft, wir haben das gemeinsam erlebt, wir haben das gut über die Bühne gebracht. Und also ich kann mich an kein Wochenende erinnern, wo ich selber auch das ein oder andere Mal den Tränen wirklich so nah war wie jetzt an den zwei Tagen in Vickersund. Also das, ich war schon bei vielen Events vor Ort, aber sowas in der Ausprägung habe ich noch nicht erlebt und ich bin wahnsinnig froh und dankbar, das miterlebt haben zu dürfen.
Genau, weil es lag ja eine gewisse Anspannung auch drinnen. Es war immer die Frage, geht das? Können die das? Ist es zu gefährlich? Kann es eventuell ganz schlimme Bilder geben? War nicht meine Meinung, aber das waren die Punkte, die vorher so ein bisschen durch die Welt gegangen sind und auch oft Begründungen, warum man es nicht gemacht hat. Und deswegen glaube ich, du sagst nicht die wirkliche Party, weil dieser Punkt Anspannung war der spürbar.
Also ich muss ehrlich sagen, ich für meinen Teil nein. Ich hatte keine Anspannung. Ich war eher sogar genervt, als das Freitagstraining abgesagt wurde, weil ich halt so Bock hatte. Ich wollte das jetzt endlich erleben.
Es geht nicht um dich, Louis. Ich meine so das ganze Umfeld. Du sprichst ja mit Leuten. Ja. Dass du da keine Anspannung hattest, das weiß ich. Wir sprechen oft. Ich will von dir wissen, wie es drumherum eigentlich war.
Also bei den Springerinnen habe ich nichts wahrgenommen. Das war im Prinzip alles wie immer. Bei den Trainern witzigerweise. Mhm. Ich hatte am Samstag dann, bevor es losging, stand ich an dem Bereich, wo sich die Athletinnen aufgewärmt haben, habe mit Zoran Zupančič gesprochen, dem Trainer der Slowenien, und der ist ja selber auch Ski geflogen in Planica auf der alten Skiflugschanze. Ich habe ihn gefragt, wie geht's dir jetzt eigentlich? Er sagt, ja, er ist schon nervös, weil er weiß, was in ihm selber vorgeht, aber er weiß nicht, was in seinen Springerinnen vorgeht. So, das fand ich eine sehr spannende Aussage und natürlich auch total nachvollziehbar. Aber ansonsten, nee, es fühlte sich alles wie immer an. Und das war für mich eigentlich schon das erste gute Zeichen. Hey, das klappt. Das wird klappen. Die machen ihr Ding und gut ist.
Ja, und das ist schön zu hören. Weil wenn es sich wie immer anfühlt, dann ist es ja das, was wir auch tatsächlich immer eigentlich auch schon hier gesagt hatten. So, lasst sie doch fliegen. Wo soll der große Unterschied sein?
Ja. Ja, ich glaube, es fing ja im Grunde genommen damit an, dass die also natürlich, die Athletinnen kommen das erste Mal an die Schanze und sehen, wie riesig das eigentlich ist. So. Und dann macht sich jede auf ihre Art und Weise so ihre Gedanken. Und ich war ja am Donnerstag zum Einfliegen auch schon da. So, und da waren die drei deutschen Mädels halt auch schon da. Und ich habe mich dann zu denen gestellt, so ein bisschen geratscht. Und die einzige Frage von denen war eigentlich, hey, wie hoch ist denn eigentlich die Flugkurve? So, und dann konnte ich ihnen halt schon Videos vom Einfliegen zeigen und mal und dann haben die gesehen, hey, das ist gar nicht wild so. Und wenn du die Bedenken erstmal weg hattest und sie wussten, okay, ist klar, es braucht ein bisschen, um sich drauf einzustellen, aber an sich müssen sie gar nichts anderes machen, dann ist schon mal der erste gute Grundstein gelegt, auf jeden Fall.
Ja, ganz genau, weil es ja auch so ist, wir haben es gesehen, du hast es ja auch festgehalten, dass auch nordische Kombinierer dahin gehen und Vorspringer machen. So, war ja auch in Oberstdorf mit Vincent Geiger und so weiter. Jetzt mal Jarl Magnus Rieber, die absolute Granate da, die er rausgehauen hat. Was waren es? 240 irgendwas, glaube ich?
Genau, 240, ja.
240. Ja. Und für die ist es ja auch alles andere als Alltag. Sogar noch weniger als für die Skispringerinnen, die ja auf größeren Schanzen unterwegs sind, als es die nordischen Kombinierer sind. Also nur mal so von den rein technischen Abläufen her. Ja.
Aber das Witzige war, ich habe Rieber sogar getroffen, als ich mir am Donnerstag meine Akkreditierung abgeholt habe in dem Clubhaus von Vikersund. Und der wirkte auch so, mach halt meinen Job so, hab halt Bock, ja, hoffentlich drei Flüge. Gut, am Ende wurde es dann nur einer, aber das hat ja auch gereicht. So. Ja, und bei dem wusstest du halt, okay, wenn der oben rausballert und durchzieht, dann geht das richtig weit und das hat er ja auch gemacht. Aber die anderen beiden, die mit dabei waren, der Ryota Yamamoto und der Yoshita Watabe, bei denen hast du schon gemerkt, die haben sich echt schwer getan. Aber gefühlt war bei denen der Akku irgendwie auch leer. Also da ging gar nichts bei denen.
Genau, genau. Aber worauf ich hinaus will, glaube, da geht man dann schon so professionell analytisch an die Dinge ran. Und dieses nervös, packe ich das, werde ich stürzen und so. Das wird wahrscheinlich mehr von außen herangetragen, als es in den Athletinnen und Athleten selber dann existiert.
Ja, wenn du die Gedanken hast, dann muss man noch so knallhart sagen, dann hast du auf der Schanze nichts verloren. So, das ist so, aber wir hatten ja schon jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Tage nicht durcheinander werfe. Ich glaube, am Donnerstag, als ja dann auch bekannt wurde, dass Yuki Ito doch noch fliegen darf. Und als dann auch die Startliste rauskam, da stand ja dann fest, dass es alle zumindest erstmal im Training versuchen würden. Und die 15 Namen, so wie sie da stehen, da war ich mir von Beginn an sicher, die haben das technische Rüstzeug, um zumindest mal sicher runterzukommen. Ob sie dann weit fliegen, ist dann die nächste Frage gewesen. Aber auch das haben wir ja zum Glück erleben dürfen an dem Wochenende.
Mhm, ganz genau. Gut, wie bewertest du das, diese Weltpremiere aus sportlicher Sicht?
Ein Erfolg, würde ich sagen. Also das mal auf jeden Fall. Ich finde, man hat das volle Potenzial, was dieser Wettkampf gehabt hätte, leider nicht ganz ausgenutzt, weil man doch sehr schnell reagiert hat mit den Anlaufverkürzungen. Also da wären sicherlich noch der eine oder andere 200-Meter-Flug drin gewesen. Aber du hast nach dem ersten Trainingsdurchgang gemerkt, okay, den brauchten sie jetzt erstmal, um reinzukommen. Aber dann hast du bei jeder von Sprung zu Sprung wirklich auch eine Weiterentwicklung festgestellt. Und so gesehen auch da wieder alles normal. So, das gleicht sich der anderen normalen Stationen im Prinzip auch an. Und mir hat der Wettkampf an sich gut gefallen, dass es eine gewisse Streuung gibt, war im Vorhinein irgendwie auch klar. Aber unterm Strich, wer jetzt irgendwie sagt, nö, das konnte man sich nicht angucken, da würde ich dann aber gerne nochmal einen Termin beim Optiker vereinbaren.
Na, ich habe auch keinen gehört. Und Thema Streuung, wir kommen nachher zu den Herren auch, die war da auch sehr, sehr ausgeprägt. Gut, schauen wir auf die Protagonistinnen. Um die geht es ja und da gab es einige Namen und Damen, die das Wochenende geprägt haben. Fangen wir an. Siegerin, Weltrekordhalterin, sie hat Geschichte geschrieben. Emma Klinitz, warum hat die dieses Ding so spielerisch beherrscht?
Ja, das ist eine verdammte gute Frage. Ich glaube, weil sie einfach mit der richtigen Einstellung reingegangen ist. Sie hatte mir dann am Sonntag erzählt, sie ist im ersten Flug erstmal auf Sicherheit gegangen, hat geschaut, wie geht die Schanze und dann ab dem zweiten sofort den Schalter umzulegen, also jetzt im Trainingsflug, und zu sagen, hey, ich gehe jetzt auf Attacke und dann gucken wir mal, wofür das reicht. Und sie war ja dann auch die Erste, die über 200 Meter geflogen ist. Und von dahin wusste man schon so, okay, die muss man auf dem Zettel haben, ihr Sprung funktioniert einfach, weil sie es schafft, den wirklich schnell zu machen und sie lässt ja auch nicht nach. So, die zieht volles Programm durch und das passt einfach auf der Schanze. Ich hätte jetzt vielleicht im Vorhinein nicht unbedingt erwartet, dass es so gut laufen würde für sie, aber hey, der Vorsprung, mit dem sie das Ding gewonnen hat, 41 Punkte, der spricht ja für sich, die ist ja in einer eigenen Liga unterwegs gewesen. Und das wusste man im Prinzip schon, als sie dann am Samstag, ich glaube, 221 Meter waren es dann im Training geflogen ist, aus 5 Gates weniger als Alexandre Luthit, die ja zu dem Zeitpunkt noch Weltrekord geflogen ist mit 222 Metern. Das war, glaube ich, sogar der beste Flug von denen, den sie da
Ja,
gemacht hat.
okay, den hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja.
Den wusste ich nicht, aber das ist natürlich eine, wow,
Das war eine Ansage.
krasse Bilanz, krasse
Ja.
Bilanz. Und Teil der Geschichte ist auch, sie ist halt auch mega gut in Form. Sie hat die Raw Air mit 88 Punkten Vorsprung gewonnen. Also die ist gerade voll on top level, ja.
Ja, wenn man sich überlegt, dass sie fast die Hälfte des Vorsprungs nur in diesen einem Wettkampf rausgeholt hat, das ist eigentlich ein Zeichen davon genug, wie gut sie aktuell in Form
Naja,
ist,
aber
oder?
dass sie schon 40, über 40 Vorsprung
Ja,
hatte,
ja, ja.
also das ist ja auch,
Kontinuierlich ausgebaut und
das ist ja
dann
Teil der Wahrheit.
noch
So,
die Kirsche auf
also
die Sahnetorte gesetzt, ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Du hattest jetzt im Vorgespräch auch gesagt, darfst gleich auch nochmal den persönlichen Moment kurz rekapitulieren. Es hat aber dennoch so ein bisschen reserviert gewirkt. Vielleicht so ein Moment, wie man es oft von Großereignissen zum Beispiel auch kennt, dass sowas vielleicht auch Zeit braucht, bis es ankommt, oder? Weiß ich nicht. Nimm uns mit. Ich war nicht mit dabei. Erzähl du.
Also für mich hat die so den Eindruck gemacht, die ist einfach immer noch voll im Tunnel gewesen. Wegen der hätte es vielleicht sogar noch einen dritten Durchgang geben können an dem Tag. Und das, obwohl, als zu dem Zeitpunkt, als wir uns dann getroffen hatten, der Wettkampf schon 1,5 Stunden vorbei war. Ich hatte extra lange auf sie gewartet, weil ich natürlich unbedingt noch eine Stimme von ihr haben wollte und halt nicht an allen Orten gleichzeitig sein konnte. Und dann war sie dann noch mit Nika Krishna unterwegs, hat noch Fotos mit Fans gemacht, dann habe ich sie doch noch angehalten, dieses Interview gemacht. Und sie hat einfach ihren Ansatz erklärt und erklärt, was dazu geführt hat, dass sie nicht nur diesen Weltrekord geflogen ist, nicht nur, dass sie dieses Springen gewonnen hat, sondern eben auch die Raw Air, dass für sie da das letzte Puzzleteil quasi zusammengekommen ist. Und ich dachte, oh, das ist aber erstaunlich sachlich für diesen Moment, weil schaut euch die anderen Springerinnen an, wie emotional die teilweise waren, die hast du ja überhaupt nicht mehr im Zaum halten können. Und dann war ich aber doch überrascht, als sie dann plötzlich, nachdem ich eigentlich dachte, das Interview ist vorbei, fragte, ob wir nicht ein Foto zusammen machen wollen. Da war ich wirklich in dem Moment auch überrumpelt, weil ein Journalist wird normalerweise nie gefragt, ob er irgendwie ein Selfie mit der Siegerin irgendwie machen will. Und dann habe ich dann aber auch gesagt, dieser Moment ist so besonders, das machen wir sehr, sehr gerne. Und es war dann auch zu gut, dass ich es nicht teilen wollte mit der Welt, ja.
Okay, alles klar. Aber ich finde das sogar irgendwie gut, weil wenn man es versachtlicht, wird's normal.
Ja,
Und
und
dann
es
ist es nichts mehr Besonderes. Es
ist.
war jetzt natürlich was Besonderes,
Ja.
aber es muss irgendwann der Übergang erfolgen, dass es nichts mehr Besonderes wird.
Genauso ist es. Und deswegen waren sich auch alle einig, okay, wir haben das jetzt geschafft. Das waren super schöne Momente, die wir miteinander teilen wollen. Man hat sicherlich auch den einen oder anderen Kritiker Lügen gestraft, weil es sind 90 Flüge absolviert worden und es ist original nichts passiert. Und jetzt denken wir daran, wie können wir das Ding zukünftig gestalten? Wie können wir es besser machen, wie können wir das volle Potenzial rausholen? Und diese Denkweise, die gefällt mir. Da erkenne ich mich auch wieder drin.
Okay, gut. Zweiter auf dem Podium, Silje Opseth. Weiß nicht, in welcher Folge ich es gesagt habe. Opseth wird halt 60. oder geht aufs Podest oder gewinnt. So. Also bei ihr ist alles möglich, aber dieser Trend, dass wenn es größer wird, wenn es weitergeht, der ist schon erkennbar, gell? Der ist schon deutlich.
Ja, und auch da muss man sagen, Sprungstil und Herangehensweise passt halt 1:1 auf die Schanze. Also auch sie ist ja eine, die sehr viel Risiko geht und das musst du auch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer mir das am Wochenende gesagt hat, aber im Grunde genommen fängt das Fliegen auf der Schanze erst an, sobald der Hang unter dir verschwunden ist. So. Und das hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die ist ja auch eine, die unfassbar viel Geschwindigkeit macht, auch eine große Tragfläche hat. Ja, und das hat an dem Tag auch sehr, sehr gut funktioniert, auch wenn ich vor dem Wettkampf gesagt hätte, wenn ich eine Norwegerin aufs Podest tippen müsste, dann wäre es Maren Lundby gewesen. Also mit Opseth habe ich jetzt nicht 1:1 gerechnet, aber hey, sie hat die zwei Flüge runtergebracht und ist verdient Zweiter geworden.
Genau. Ja, Maren Lündby hätte ich unterschrieben. Hat mega gute Trainings auch gezeigt. Gell? Das war so Lündby untypisch, dass es dann ausgerechnet im Wettbewerb, weil sie ist ja eigentlich immer da, wenn es drum geht. So, WM lässt grüßen. Das war eben Lündby untypisch, aber hey, mei, das große Ziel war, dass das Skifliegen stattfindet, dass sie mit dabei ist. Sie hat da einen sehr großen Anteil dran, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und deswegen wollen wir jetzt hier nicht an ihr die große Kritik üben. Dritter
Und
Platz.
sie hat ja wohlgemerkt, sie hat ja den norwegischen Rekord aufgestellt. Den hat ja nicht Silje Opseth, sondern den hat Maren Lundby.
Okay, gut. Immerhin ein Erfolg, den sie mitnehmen kann. Dritter Platz. Ja, eigentlich wäre sie nicht dabei gewesen. Lillehammer wäre ihr da fast zum Verhängnis geworden, wegen der Disqualifikation. Aber die Skispringenfamilie in dem Fall nicht nur platte Worte, sondern Taten.
Das war ja schon die erste große Geschichte, bevor es überhaupt so richtig losging, welche Dynamik das ganze Thema angenommen hat. Und das aus dem einfachen Grund, dass sich alle einig waren, dass Yuki Ito auf diese Schanze gehört, weil sie fliegerisch eine der besten ist. Sie hatte ja vorher den inoffiziellen Weltrekord. Und es wurden dann wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Also eben nicht nur Social Media Posts, sondern alle Springerinnen, die in der Raw Air Gesamtwertung vor ihr waren, haben gesagt, die muss mit dabei sein. Also sie haben sich für sie eingesetzt und aber auch die Trainer aller Nationen, die mit dabei waren, haben einen Brief geschrieben an die FIS und gesagt, hey, das kann es jetzt nicht sein, dass sie wegen dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Missgeschicks, dass sie eben nicht dabei sein kann
Es
und
war ja,
dann.
die Ampel war rot und sie fährt los.
Ja, und wir reden davon, weiß ich nicht, 0,1,
So
0,2
ist es.
Sekunden. Ja, vielleicht nicht mal unbedingt ihr Fehler, sondern vielleicht auch der des Trainers. Also den kann man da definitiv auch auf die Rechnung draufschreiben. Ja, und das gab dann am Donnerstagabend, kurz vor der Mannschaftsführersitzung, gab es ein Meeting zwischen den Athletinnen, wo eben alle 19 waren es dann, glaube ich, dabei waren. Und in dem Moment kam dann halt auch der Anruf aus der FIS-Zentrale, dass der Vorschlag eben angenommen wurde. Und das müssen wohl sehr, sehr bewegende Momente gewesen sein. Ich war nicht dabei, aber ich habe mehrere Augenzeugenberichte. Und ja, vielleicht ging es auch damit schon los, dass man wusste, hey, es wird alles gut an diesem Wochenende.
Und jetzt wahrscheinlich Weltpremiere, Lob an die FIS von mir, dass man da
Ja.
doch so flexibel ist.
Ich hätte es auch nicht gedacht. Und es ist ja die Gretchenfrage. Ich habe viele Stimmen gelesen, die gesagt haben, ja, das geht ja nicht, dass man die Regeln so beugt, egal wie nachvollziehbar das ist. Aber ganz im Ernst, sportlicher und fairer kann so eine Entscheidung nicht sein. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. So, obwohl nicht auf dem Podium, obwohl auch nicht Vierte, dennoch hat sie dieses Wochenende mitgeprägt. Alexandria Lutet. Sie hatte zwei Weltrekorde inne, hat den kanadischen Rekord inne. Da hat uns auch eine Frage erreicht. Sie ist nämlich jetzt geschlechterübergreifend auf Platz 1, hat Mackenzie Boyd-Klaus um 1 Meter geschlagen. Sie hat, also da hätte ich schon gedacht, eigentlich hätte es Lutet gegen Klinitz sein können oder sein müssen. Weil so jetzt rein vom, wer geht denn da am weitesten? Da hatte ich sie eigentlich schon ganz vorne, aber hey, dann war es halt dieser eine Sprung auch im ersten Durchgang, der überhaupt nicht geklappt hat. So.
Gehört dazu, aber ich finde, sie hat es sehr schön erklärt und auch wirklich mit einem Lächeln genommen, als sie dann dazu gefragt habe, einfach ja zu spät am Tisch gewesen und dann halt doch ein bisschen zu schnell aufs Gas getreten. Das ist, wird halt auf der Schanze dann doch irgendwo gnadenlos bestraft. Aber wie sie das wettgemacht hat, die kam von Platz 10 und ist noch Fünfte geworden.
Ja,
exzellent. Und meine, diese Anekdote, dass sie jetzt kanadische Rekordhalterin ist, geschlechterübergreifend, das hat schon irgendwie, es hat schon irgendwie auch was, aber es passt auch zu ihrer Saison. Also wenn man sich mal überlegt, wo die herkommt, was die veranstaltet hat, da ist es eigentlich nur logisch, dass das jetzt passiert ist, finde ich.
Und das wirst du vor Ort nicht mitbekommen haben. Sie ist in die Leadersbox und hat als allererstes gesagt, I bet Mackenzie. Also sie hatte sofort, wusste genau, wo ist kanadischer Rekord.
Oh, mega.
Und das war ihre allererste Aussage so, Leute, ich habe den kanadischen Rekord. Also,
das, also ne? Da sagt noch mal einer, die wüssten nicht, was sie tun.
Natürlich nicht. Ey. Und da soll doch einer sagen, ja, Sportler haben keine Zahlen und Rekorde. Und was sie ja immer sagen, ja, nee, denke ich nicht dran.
Nee, natürlich nicht.
Da passiert es und dann habe ich die T-Shirts vorbereitet.
So. Ja, genau.
Also, Klassiker.
Die T-Shirts haben mir gefehlt an dem Wochenende, das muss ich sagen. Es gab leider keine.
Ja. Okay, na, kann ich in manchen Punkten auch darauf verzichten. Alles klar, Alexandria Lutet also schreibt hier auch kanadische Geschichte und war eine echte Protagonistin dieser ganzen Nummer. Ja, wir haben eine Gesamtweltcup-Siegerin, die heißt Eva Pinkelnick, und wir haben eine zweite im Gesamtweltcup, auch in der Raw Air auf dem zweiten Platz. Katharina Althaus und Eva Pinkelnick, die prägen ja die Saison in Summe, prägen diese zwei Athletinnen. Sie sind die besten Athletinnen saisonübergreifend und beide tätigen jetzt eine Aussage. Jetzt muss ich weitermachen, weil ich die 200 knacken will. Das verrät uns einerseits, wir werden nächstes Jahr wieder Skifliegen der Damen sehen, und andererseits, sie wollen diese 200, die haben eine massive Bedeutung. Das haben auch extrem viele Athletinnen nachher im Interview auch gesagt, ha, diese magische Zahl 200, die steht schon im Hinterkopf oder im Vorderkopf sogar.
Ja, das ist vielleicht nochmal ein elementarer Unterschied im Vergleich zum Herren Skifliegen, Skispringen, weil man da merkt, die 200 haben ihre Bedeutung irgendwo verloren, weil das mittlerweile...
Ja, aber sie waren irgendwann mal genauso bedeutend. Das muss man auch dazu sagen.
Aber die kommen halt alle noch aus der Zeit, wo diese 200 Meter so bedeutend waren. Deswegen setzt sich das auch im Kopf halt fest. Gerade wenn du jetzt die Möglichkeit hattest, du hattest jetzt, lass mich überlegen, 6 Flüge und es ist sich halt nicht ganz ausgegangen. So. Deswegen war ich jetzt auch nicht überrascht, dass das kam. Im Gegenteil, ich habe mich sogar gefreut, oder andererseits, ich wäre sogar ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn sie gesagt hätten, ja, jetzt schön, dass ich das miterlebt habe, danke, das reicht mir jetzt. Also das hätte auch nicht gepasst.
Also ich weiß nicht, wie die Akzentuierung da ist, ob man wirklich an ein Karriereende gedacht hat. Das glaube ich halt ehrlich gesagt nicht. Oder? Weiß ich nicht, weißt du mehr?
Naja, wissen ist so die Frage, die Dinge ändern sich ja auch schnell, aber wenn Katharina Althaus halt auch schon zu Saisonbeginn gesagt oder sagt, hey, wenn es das Skifliegen nicht gegeben hätte, hätte ich es wahrscheinlich sein gelassen, dann glaube ich ihr das erstmal.
Ah, okay.
Ja. Bei Eva Pinkelnick finde ich, ist es eine andere Geschichte, weil du kannst ja ihre Zeit, die sie jetzt im Skisprung im Zirkus ist, kannst du eigentlich nicht in Korrelation ja mit ihrem Alter irgendwo setzen. 34, das klingt ja jetzt für eine Spitzensportlerin verhältnismäßig alt, aber wenn man überlegt, dass die mit 24 erst überhaupt angefangen hat, dann ist das nochmal eine andere Dimension. Aber ich fand es sehr amüsant, dieses Gespräch, was ich mit ihr dann hatte. Die stand da ganz lässig in der Mixzone und hat so ihren Schokokuchen irgendwie gemampft, den sie sich so als Belohnung quasi gegönnt hat, und sagte dann halt so, ja, 200 Meter machen wir dann halt nächstes Jahr, so wie, als ob man sich jetzt ein Treffen mit Freunden vereinbart, so kam das irgendwie rüber. Und da habe ich dann gesagt, ja, das ist eine Ansage, das passt zu ihr.
Okay, schön zu sehen, dass dieses besondere Ereignis dann auch noch Impulse freisetzt. Okay, dann, Luis, lass uns sprechen über die Raw Air Gesamtwertung und Emma Klinitz, ganz klar, die Siegerin dieser Raw Air Tournee. Erfolg für die deutschen Damen, denn wir haben den zweiten Platz für Katharina Althaus und den dritten Platz für Selina Freitag, die hauchdünn an ihrem allerersten Weltcupsieg auch vorbeigeschrammt ist. Schiefliegen, okay. Sie war dann schon auch enttäuscht, hatte so gesagt, hey, hatte mir gedacht, dass mehr geht, aber in Summe absolut gelungene Raw Air aus deutscher Sicht, muss man so bilanzieren. Auch, dass man eine dritte Athletin mit reinbekommen hat in diese Skifliegen.
Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, man kann die Athletin dann irgendwo für sich betrachten. Bei Katar hat er halt wirklich nicht viel gefehlt. Die hat ihren besten Flug in der Probe gemacht am Sonntag. Da war sie 1,5 Meter dran an den 200 und den Flug habe ich oben am Kampfrichterturm verfolgt. Da dachte ich so, ja, okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es dann aber im Wettkampf. Und dann war sie halt auch eine von denen, die sich halt mit der Anlaufverkürzung schwer getan hat. Bei Selina hätte ich gerade, nachdem sie mit dem Samstag eigentlich sehr zufrieden war mit dem Training, gedacht, hey, es geht noch ein bisschen mehr. Bei Anna war ich mir auch nicht ganz sicher, wie geht die nach dem doch sehr enttäuschenden Samstag rein. Da hat sie mir dann auch gesagt, hey, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich gehöre fliegerisch wahrscheinlich gar nicht sogar hierher und hat dann trotzdem zumindest im ersten Zug angedeutet, hey, da ist auf jeden Fall Potenzial drin. Und deswegen, ja, auch wenn jetzt dieser eine Wettkampf vielleicht nicht ganz rund lief, aber unterm Strich war das wieder eine sehr gute Mannschaftsleistung der deutschen Damen bei der Raw. Und man muss ja auch bedenken, für die war das jetzt das erste Mal auch das komplette Programm, nochmal mehr Körner, was es gekostet hat. Und sie haben es alle unterm Strich sehr, sehr gut gemacht.
Genau. Ich denke, wenn wir unseren Damenrückblick haben, wird man da noch sehr positiv drauf schauen. Bevor wir auf eure Fragen eingehen, machen wir den Deckel von unserer Perspektive aus auf diesen historischen Tag drauf. Gibt's eine, von der du sagst, da hätte ich mir mehr erwartet? Dass du ihr mehr zugetraut hättest auf eben dieser Flugschanze?
Das ist eine sehr gute Frage. Mit Abstrichen vielleicht noch Chiara Kreuzer.
Wäre auch mein Pick, wäre mein Pick gewesen.
Ja, gerade in den letzten Wochen doch sehr stabil, sehr gut vorne mit dabei gewesen. Aber ich hatte so den Eindruck, die hat lange gebraucht, bis sie die Schanze wirklich verstanden hat. Und ja, kann man auch nicht vorwerfen, weil ich bin da auch ehrlich mit euch, ich habe die Flugtage aus drei verschiedenen Perspektiven verfolgt. Ich verstehe die Schanze bis jetzt immer noch nicht. Und deswegen, ja, also klar, wenn man eine nennen will, dann sie, aber ansonsten finde ich, dass es alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut bis sehr gut gemacht haben.
Genau, und der Date sagt Adlerin der Woche alle 15 Damen. Also, dass es überhaupt so gekommen ist, wie es gekommen ist, ist schon mal sehr positiv. Ja, Manja Collins fragt, glaubt ihr, dass mehr als 15 Damen am Start sein sollten?
Wenn wir jetzt, also wir waren uns ja vorher auch, also wir haben sehr, sehr viel über diese Zahl diskutiert und auch diskutiert darüber, ob das Auswahlverfahren das richtig ist, so nenne ich es jetzt mal. Ich finde jetzt unterm Strich, das Verfahren hat gepasst. Die 15, die mit dabei waren, haben es alle gut gemacht, aber ich sehe Potenzial, dass man vielleicht sogar jetzt schon das Ding mit 20 hätte machen können.
Genau.
Wenn du überlegst, eine Urša Borgatai wäre dabei gewesen, wenn sie sich nicht verletzt hätte. Genau. Eine Nozomi Maruyama, traue ich das auch zu, dass sie auf der Flugschanze sehr gut agieren kann. Sarah Marita Kramer.
Wenn in Normalform, die wäre im Weltrekordnähe geflogen.
Die wollten wir ja vor 2 Jahren schon auf der Flugschanze sehen. So. Und dann gibt es jetzt bestimmt noch den einen oder anderen Namen, der mir aufgrund der Übermüdung gerade nicht einfällt. Aber 20 wäre vielleicht jetzt schon gewesen, aber es ist gut, dass man die 15 jetzt gehabt hat, weil man sieht, mit der Hausnummer klappt es. Check, haben wir geschafft und jetzt können wir das Ding optimieren.
Genau. Step by step, eins nach dem anderen. Die Anne will wissen, wird es nächste Saison wieder Skifliegen bei den Damen im Weltcup geben? Es wird wieder Vikersund sein, richtig?
Also der Plan ist auf jeden Fall, dass es eine Bewerbung geben wird. Mir hat auch Klaas Brede-Braathen, der Teammanager der Norwegerin, gesagt, sie werden sich sogar auf ein offizielles Weltcup-Springen bewerben. Also er hat das sehr klar abgegrenzt davon, dass es jetzt nur dieses FIS-Event war. Das deutet für mich aber darauf hin, dass man diese Top-15-Regel schon wieder fallen lässt, beziehungsweise die 15 Starterinnen, weil...
Ja, dann muss das ja fallen lassen, wenn es genau, ein offizielles also, Springen ist.
Dann werden es auf jeden Fall 30 sein dann.
Oder 40 sogar, oder? Oder müssen Minimum 30 sein?
Ja, genau. Du brauchst 30, um einen Weltcup machen zu können.
Ja, okay.
40 fänd ich auch zu viel, da bin ich ehrlich mit euch.
Aber ich glaube, wir sind uns nach diesem Sonntag einig, es wird es wieder geben. In welcher Form es dann daherkommt,
ja,
das können wir jetzt nur spekulieren.
Ja. Ich habe ja auch mit Chika Yoshida, mit der Renndirektorin, gesprochen nach dem Wettkampf. Und sie wollte es noch nicht final bestätigen, aber es sieht sehr gut aus.
Genau, also war nicht nur die Anne, waren viele andere, die auch gefragt haben. Und sie fragt noch, ist die FIS mit Frauenskifliegen zufrieden? Keine Ahnung.
Ja, also, wenn die Chefin sagt, es war ein Erfolg, dann denke also, ich mal ja.
Also, super, alles klar. Gut, okay. Dann würde ich sagen, Deckel drauf. Wir machen eine kurze Pause, haben noch zwei allgemeine Fragen und Anmerkungen. Wollen dann auch noch kurz über die Herren sprechen und sind gleich zurück bei der Flugshow. Wir sind zurück bei der Flugshow und wollen jetzt natürlich auch über die Herren der Zunft sprechen. Und es sind bei der Raw Air und vor allen Dingen auch in Vikersund waren nur zwei Athleten am Start. Nämlich Halvor Egner-Granerud und Stefan Kraft. So hat es sich zumindest angefühlt. Also, Leute, zwei Klassengesellschaft, ganz klar bei den Herren, zwei, die das Ding hier dominiert haben. Und einer, der gleich zweifach zugeschlagen hat, das ist Halvor Egner-Granerud, der jetzt feststeht als Gesamtweltcupsieger und der auch die Raw Air-Wertung gewonnen hat. Ich schieb's jetzt vorne weg. Diese Thematik Gesamtweltcup war von den Punkten her nur noch Formsache. David Kubacki ist am Sonntag nicht mehr angetreten. Er ist vorzeitig abgereist. Er hat sich selbst geäußert. Sonst sind wir, was Privatdinge angeht, ja immer sehr diskret. Er hat sich geäußert. Ihr werdet es mitbekommen haben. Seine Frau hat große gesundheitliche Probleme. Da geht es um kardiologische Probleme. So hat er es geschildert. Sie schwebt in Lebensgefahr. Die Saison ist vorzeitig beendet. Wir von Herzen alles Gute. Und deswegen gehen wir zurück zum Sportlichen. In Gedanken sind wir natürlich immer bei Kubacki. Ja, Granerud, wie gesagt, dass er die Gesamtwertung gewinnen wird, war auch keine Überraschung mehr und ist, denke ich, auch absolut verdient. Und er hat auch die Raw Air gewonnen und das wieder eindrucksvoll. Also Halvor ist einfach... beherrscht die Dinge und hat uns in Vikersund auch echt eine gute Show und ein cooles Duell mit Stefan Kraft geliefert. Wie viel hast du denn gesehen von den Herren? Weil so ein Tag an der Schanze, der ist ja auch lang.
Ja, da sagst du was. Also ich habe es da mal ausgerechnet, am Samstag und am Sonntag war ich jeweils 12 Stunden an der Schanze. Größtenteils davon halt eben in der Mixed Zone, um Stimmen zu sammeln und danach dann halt im Pressezentrum und meine Artikel und so weiter zu schreiben. Deswegen von den Herren tatsächlich jeweils nur die Schlussphase der Durchgänge. Also wirklich da, wo es drauf ankam, aber ich kann schlecht zuordnen, wie sich so ein Wettkampf entwickelt hat. Nur ich habe vom Samstag eben gehört, dass gerade der zweite Durchgang wirklich, ja, gähnend langweilig gewesen sein soll, bis es dann mal wirklich um die Top-Plätze ging da.
Ja, die Streuung war extrem einfach, ja. Und du hast schon gesehen, wer kommt zurecht, Bedingungen auch nicht immer ganz einfach. Angela Nischek war schon auch noch mit dabei, aber ich kenne es auch von anderen Fliegen noch, dass du schon mehr Spannung hast. Also wenn du dir Samstag anschaust, Halvor gewinnt 6,1 Punkte vor Stefan Kraft und Daniel Čofinek ist 34,8 Punkte dahinter. Und Ryoyo Kobayashi als Vierter ist 46,9 Punkte hinter Granerüd. Also da siehst du eine entsprechende Streuung drin. Und da siehst du natürlich auch, wer in dieser Zeit in Norwegen einfach absolut dominant war. Und es waren Granerüd und Kraft. Ich meine, bei Granerüd, das hat ja System. Die ganze Saison schon. Kleine Abstriche, Weltmeisterschaft, aber ansonsten ist er einfach in so einem Flow und kommt gefühlt mit allem zurecht. Warum ist Stefan Kraft immer bei der Raw Air eigentlich so gut? Das kommt ihm das so entgegen? Die Chancen sind ja auch nicht identisch.
Nee, aber du hast damit, also klar, Vika sind irgendwie, ich hatte es den Organisatoren dann auch irgendwie so scherzhaft unter die Nase gerieben, ja komm, gib's doch zu, ihr habt die Chance extra für ihn gebaut. So. Weil das ja. Passt halt wie Arsch auf Eimer, um es mal so zu sagen. Ja. Sein Flugstil auf diese Chance, der ist ja brutal, wie schnell der unten wird und wie der nochmal vom Hang wegsteigt. Vor allem diese, was waren das, 249,5, die er dann noch geflogen ist?
Wo er dann gestürzt ist auch.
Genau, die Brille verloren hatte und so.
Ja.
Das war ja Kraft-Masterclass. Wie sie im Buche steht. Für mich war das eine Kopie von dem Sturz von Dmitri Vassiljev seiner Zeit. Das sah halt genauso aus. Der ist genauso da unten reingebrettert. Und ja, in Oslo hat er ja vorher auch schon mal gewonnen. Also die Chance liegt da auch. Manche wollen sie in die Luft jagen. Er findet sie, glaube ich, ganz okay. Und Lillehammer unter normalen Umständen ja auch so. Deswegen ja, passt das schon sehr gut. Er hat halt nur das Pech, dass es da diesen Norweger gibt, der egal, was Kraft anbietet, er immer noch dagegen halten kann. Und das war sein Erfolgsrezept bei dieser Norwegen-Tour diese Saison.
Ja, er hat die Dinge immer wieder gekontert. War es Kamil Stoch, der die Schanze in die Luft jagen wollte? Mhm. War das der Post, den ich gesehen habe? Irgendwas habe ich im Hinterkopf.
Ja. Und die Ironie ist ja, ich habe mir ja dann von Einheimischen sagen lassen, der Holmenkollen ist ja gar keine Skisprungschanze. Der Holmenkollen ist eine Skulptur.
Eine Skulptur, okay. Ja?
Gut. Wahrzeichen sprengt man nicht in die Luft, liebe Freunde. Das ist so.
Das ist Kulturerbe dann.
So. Wunderbar.
So kann man es dann im Endeffekt stehen lassen. Ja, Halvor Egner-Granerud gewinnt 18,2 Punkte, sind am Ende auf Stefan Kraft und 147 Punkte auf Angela Nischek, wenn wir nur über das Thema Raw Air Gesamtwertung sprechen. Joa. Also, dass wir hier von einem Duell sprechen können, glaube ich, wird jeder einsehen. Was viele unserer Hörerinnen und Hörer schon auch beschäftigt hat, war das Springen in Lillehammer, wo Stefan Kraft echt Pech hatte mit den Bedingungen. Also, dieser zweite Durchgang war schon auch eine gewisse Vorentscheidung in der Gesamtwertung, in der Raw Air Tour. Die Sera fragt, fandet ihr die Wettkämpfe in Lillehammer eine Windlotterie? Naja, die Jury war nicht so glücklich. Also bei diesem Event, da hätte es mehr Fingerspitzengefühl gebraucht. Sie haben viel gewartet und haben sich's mehr oder weniger so eingeteilt. Jetzt lassen wir eine Gruppe, da ging's wieder, dann war's zu viel, dann ist es geswitcht von Rückenwind auf Aufwind und ja, da haben sie nicht glücklich agiert. Und ich glaube, dass Stefan Kraft dem Halvor das Leben sehr schwer gemacht hätte in der Gesamtwertung, was die Raw Air angeht. Aber du hast es auch gesagt, er hat immer eine Antwort gehabt. Und ich glaube, wenn man Halvor gesagt hätte, an Punkt XY, du musst noch 5 Meter weitergehen,
ja,
wahrscheinlich hätte er das gemacht. Und man hat dann mit den Gates auch zum Beispiel taktiert. Ja? Also Alex Stöckel,
ja,
das werden die vorher abgesprochen haben. Die haben schon auch gesagt, hey, wie kriegen wir es denn hin, damit wir auch die Raw Air gewinnen? Gibt ja auch nicht wenig Preisgeld. Und für einen Norweger ist ein Sieg bei der Raw Air natürlich mit sehr, sehr viel Prestige verbunden. Und ich glaube jetzt nur zu sagen, wenn Lillehammer nicht gewesen wäre, weil diese 18 Punkte, was es am Ende sind, die hätte locker rausspringen können in Lillehammer, also der Kraft. Ich glaube, das ist zu theoretisch gedacht. Ich glaube, dass wenn die gesamte Konstellation zwischen Granerüd und Kraft eine andere Dynamik hat, kann auch Granerüd in dem Moment noch einen draufpacken. Oder wie war denn dein Eindruck von Granerüth gerade in Vikersund? Meinem Gefühl nach, das, was ich brauche, mache ich, aber nicht Punktlandung, sondern schaffe mir immer noch einen gewissen Puffer dazwischen.
Ja, ich falle jetzt mal mit der Tür ins Haus und sage, der hätte das Ding auch so gewonnen. Aus dem einfachen Grund, der war am Freitag nach der Quali stocksauer, dass sie vor ihm nicht verkürzt haben, die Jury. Weil ich glaube, die Turbidweite waren irgendwas so um die 250 Meter oder so und die kannst du auf der Schanze nicht fliegen. Und dann sagt er, der sich so gut in Form ist, hey, das ist wie bei der WM, ich habe keine faire Chance, diesen Durchgang für mich zu entscheiden. Da siehst du einerseits den Anspruch, den er hat, und andererseits, der weiß genau, wie gut er aktuell in Form ist. Der weiß genau, dass er den anderen immer noch was entgegensetzen kann. So. Und deswegen, ja, also Kraft hätte in Vikersund mehr als 15 Meter aufholen müssen und in Lillehammer mehr als 10, wenn du das gegenrechnest. So. Und das ist mir auch zu theoretisch.
Mhm. Trotzdem bin ich bei Untler, der fragt, findet ihr, dass Stefan Kraft in Lillehammer unfair behandelt wurde?
Ja.
Da sage ich ja, weil ja. Das
braucht man nicht diskutieren, ja.
War definitiv kein glückliches Händchen. Dann fand ich es aber tatsächlich am Sonntag cool, dass Stefan Kraft das Ding noch vor Halvor Egner-Granerüth gewinnt, also nur das Fliegen am Sonntag, weil das war dann letztlich der würdige Abschied, der würdige Abschluss, dass auch ein Stefan Kraft hier nochmal einen Sieg holt, den hatte er sich definitiv verdient. Und ja, so haben wir einen neuen Gesamtweltcup-Sieger, wir haben einen Raw-Air-Sieger, wir haben einen Vier-Schanzentournee-Sieger. Es besteht noch die Möglichkeit, den Rekord aufzustellen, an Einzelsiegen in einer Saison. Da fehlen ihm, glaube ich, 2 so aus dem Kopf jetzt heraus, um es zu egalisieren, oder?
Gucken wir jetzt on the fly nach, ist doch kein Problem. Also der Rekord sind ja auf jeden Fall die 16 von Peter Priots aus der Saison 15-16. Das ist die Mission. Und ich sehe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, bei Granerüth. Aber es sind nur noch 3 Springen.
Ach, weil wir zweimal Team haben, gell?
Genau, ja.
Okay.
Es sind nur noch 3, drei Einzel.
3 Einzelwettbewerbe.
Genau,
okay,
ja.
Gut. Wird sich dann nicht ausgehen, aber ich glaube, damit kann er absolut leben. So, ich will kurz noch über Daniel Tschofenig sprechen und diese Entwicklung, boah, die gefällt mir echt gut. Und ich glaube, Österreich hat dann einen Kronprinzen, der sich immer weiterentwickelt.
Mhm.
Was sagst denn du zu ihm? Du hast ihn ja in Vikersund jetzt auch gesehen. Und
ja, ja.
Also wir haben ja oft über diese Breite bei den österreichischen Herren gesprochen, aber er kristallisiert sich immer mehr dazu raus, dass er diese Extraklasse mitbringt.
Mhm. Ja, also ich meine, für sein Alter ist der Bursche schon ziemlich weit. Und mir kam dann irgendwie so diese private Komponente in den Kopf. Er wollte sich nicht die Blöße geben, dass er kürzer fliegt als seine Freundin Alexandra Lutit. Das dachte ich mir irgendwie so. Und ja, irgendwie hat sich das auch so eine Eigendynamik irgendwie bei ihm ergeben. Also da war irgendwie kein Flug dabei, wo ich jetzt sagte, oh, das war aber nix irgendwie. Nee, super stabil, super konstant. Und ich glaube, wir sind doch in der Saisonvorschau gefragt, was wir ihm perspektivisch zutrauen. Da haben wir gesagt, ja, jetzt so die Saison, so Top 15, Top 10, ja, muss man auf jeden Fall mit rechnen. Und wenn ich mir jetzt die Gesamtwertung anschaue, da ist er 8. Ist im Plan, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ja.
Dem Burschen, den stehen wirklich alle Möglichkeiten offen in der Zukunft.
Absolut. Und er bringt es ja punktuell auch in Richtung Top 3. Und da ist der erste Weltcup-Sieg, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit.
Ja.
So, die Sarah fragt, ist den deutschen Adlern die Luft ausgegangen? Annalena, eure Meinung zu Andy Wellinger? Leute, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde, weil man kriegt hier einfach keine Konstanz rein. Und ja, da waren mal überragende Dinge dabei bei Eisenbichler in Lillehammer. Hat alles geklappt, wo er Schanzenrekord, ja, glaube ich, egalisiert, ja, sogar.
Ja.
Geiger springt mal von 13 noch aufs Podest bei der Raw Air. Wellinger geht vorne mit rein. Und am nächsten Tag wird wieder alles umgewürfelt und steht auf dem anderen Blatt. Ja, ist den deutschen Adlern die Luft ausgegangen? Eigentlich hatten sie nie, in der ganzen Saison hatten sie nie wirklich so viel Luft, dass ihnen Luft ausgehen kann. Es war schon immer ein Grundlevel an Luft da, aber diese absolute Superluft, die hatten sie nicht. Hm. Und in der Retrospektive kaschiert die Normalschanze bei der WM in Planica sehr viel. Und das Problem an der Geschichte ist das Wort Normalschanze. Weil die ist im Programm in Rychnov dabei, ein Weltcup, und bei den Großereignissen. Aber auf den großen Dingern,
ja,
reicht es halt nicht.
Also bei Andy Wellinger bin ich jetzt nach dem Wochenende auch einigermaßen ratlos, weil der Freitag echt bombig war. Also der ist ich muss aufpassen, dass ich diese Flüge alle nicht durcheinander werfe.
Es verschwimmt, aber es war auf jeden Fall, waren welche dabei, ja, wo man gedacht hat, so boah.
Das war persönliche Bestweite sogar.
Ja.
Das war der weiteste Flug des Wochenendes, der gestanden wurde mit 2,45. Und da dachte ich so, oh, das ist mal ein richtig guter Start. Der ist vollkommen da, gerade nach dieser Katastrophe von Lillehammer, muss man ja sagen. Und da dachte ich so, oh, wenn er jetzt von darauf aufbauen kann, dann kann das an dem Wochenende einer sein, der hier auch im Siege mitfliegt. Und dass es dann so abgerissen ist im Vergleich, das finde ich unerklärlich. Da war der einzige Flug, der mir dann noch gefallen hat, war der letzte dann am Sonntag auf 2,36. Aber ansonsten, nee, bin ich nicht schlau draus geworden. Das steht irgendwie sinnbildlich für den Auftritt der deutschen Mannschaft.
Ganz genau. Und es wird auch bei den Herren eine Saisonrückschau geben und da wird man das Ganze im Detail auf jeden Fall nochmal aufarbeiten. Aber sorry, ganz seriös können wir diese Fragen nicht beantworten, aber es zieht sich ja mehr oder weniger durch seit Saisonbeginn. So, jetzt haben wir ein paar allgemeine Fragen noch zum Thema Skifliegen, die offen sind von euch da draußen. Wir bleiben kurz bei den Herren. Der Luki anhand einer Idee von Lars Brede-Broten regt an, dass man auch bei den Männern zum Fliegen nur eine begrenzte Anzahl ins Raw Air Finale schickt. Er sagt, das Ganze hätte Reiz, dass man sagt, okay, man macht's ähnlich wie bei den Damen, ja, nur die Top-Platzierten in der Raw Air Wertung dürfen teilnehmen. Es zählt aber dann natürlich auch nicht zur Gesamtwertung dazu und macht das so ein eigenes Event und Happening draus. Ich kann die Idee von ihm schon verstehen. Ich kann auch den Reiz verstehen, da Impulse zu, also die Idee verstehen, da Impulse zu setzen. Glaube aber, dass es bei den Herren in der Form so nicht funktioniert, weil die Ausgangssituation bei den Damen ja eine komplett andere ist. Und wir reden jetzt bei den Damen davon, dass wir sagen wollen, wir wollen eigentlich perspektivisch von den 15 weg und wollen Normalität reinbringen. Und es gibt Anträge, dass man sagt, das sollen Weltcup-Springen werden. Also bei den Damen will man im Endeffekt dahin, wo man bei den Herren ist. Und jetzt diese Ideen, die im Raum schweben, wäre bei den Herren eigentlich wieder zurückzugehen. Ich glaube, du könntest es nicht rechtfertigen und argumentieren. Und dann ist es für, glaube ich, viele auch witzlos zu sagen, jetzt wenn du 15., wir haben gerade über die Abstände in der Raw Air gesprochen, in der Gesamtwertung, was soll denn da der Reiz sein zu sagen, ich bin jetzt 13. in der Raw Air Wertung, ich springe hier mit, ich kann keine Weltcup-Punkte gewinnen. Klar ist Skifliegen immer cool, immer was Besonderes, aber hat es dann den Anreiz zu sagen, okay, ich trete da an, weiß ich nicht. Wie sind deine Gedanken? Also
so wie ich Braten verstanden habe, und ich habe ja auch mit ihm gesprochen, ist das Ding immer noch als Weltcup angedacht, also Top 30 dann in dem Fall. So gesehen.
Ja, warum auch nicht?
Ich verstehe auch, wo er herkommt, dass er sagt, man hat festgestellt, dass es seitens der Zuschauer einen anderen Reiz ausübt als ein stinknormaler Wettkampf, so gesehen. Ich bin auch der Meinung, dass das die sportliche Qualität des Wettbewerbs nochmal erhöhen würde, weil, ja, schaut es euch an, gerade am Samstag, was da für Weitenunterschiede drin waren, da kann mir keiner sagen, dass das ein attraktives Produkt ist. Ich bin mir aber auch unsicher, ob, also klar, prinzipiell muss man sagen, die Raw-Initiatoren, die können ihr Reglement so schreiben, wie sie wollen, solange sie die Unterstützung von der FIS haben. Wenn die FIS sagt, das ist für uns okay, dann dürfen die das machen, so. Aber ob das bei denen wirklich so den großen Unterschied macht, bin ich mir auch nicht ganz schlüssig.
Und dann musste nur ein Fliegen anbieten. Also dann
genau.
Nicht,
also
nicht sagen,
zwei Flugtage, genau.
Genau, ja. Richtig. Ja. Und so eine Skiflugschanze zu präparieren und dieses ganze Umfeld und so weiter zu schaffen, du hast es ja selbst alles erlebt, das ist halt gescheit viel Arbeit. So, und dann nur in Anführungsstrichen ein Event mit 15 Damen und ein Event mit 15 Herren. Ich glaube, da verlieren wir auch das Verhältnis zu Aufwand und Ertrag.
Ja, also das wird nicht kommen, dass das genauso laufen wird, das definitiv nicht. Aber da ist man ja wieder bei dieser großen Frage, soll man zukünftig mehr Veranstaltungen zusammen machen? Ich habe Braten dann gefragt, was es denn an Zusatzaufwand bedeutet, die Damen mit zu integrieren. Und er hat, seine Antwort war schlicht und ergreifend, für uns ist das kein Zusatzaufwand, sondern es wertet das Produkt auf. Voilà. Weil es ist eh alles da. Schanze ist präpariert, die Infrastruktur steht, die Helfer sind da, die TV-Produktion ist da. Ich habe sogar gehört, dass die in dem Fall sogar noch Geld in die Hand genommen haben, um auch die Trainings der Frauen zu übertragen. Das hätten sie ja nicht müssen. So.
Richtig.
So gesehen, ja, wäre das auch Schwachsinn, wenn man das jetzt weiter eindampfen würde. Aber ich verstehe den Gedanken, dass man sich überlegt, hey, wie können wir das Ding insgesamt noch attraktiver machen? Weil ich glaube, dass das Event an sich immer noch so ein bisschen unterm Radar schwebt, was natürlich auch damit zu tun hat, dass es jedes Jahr irgendwie anders ausgetragen wurde, wenn es denn ausgetragen wurde. Und eigentlich haben wir nächstes Jahr erst wieder die Raw in der Ursprungsform, wenn Trondheim dann wieder da ist.
Und da hat auch uns David zum Beispiel geschrieben, wie seht ihr die Raw Air insgesamt? Und meiner Meinung nach hat es auch damit zu tun, es liegt zu nah am letzten großen Saisonhighlight, nämlich der Weltmeisterschaft. Und der Kalender an sich ist viel zu aufgebläht. Die Raw Air hat irgendwie gefühlt für mich keinen großen eigenen Stellenwert, weil Events davor und auch danach, es wird durchgeballert und durchgeballert und durchgeballert. Und damit habe ich ein Problem und das verliert für mich auch so ein bisschen Charme an diesem Event. Ich mag das Konzept, ich mag die Schanzen, ich mag die Kreativität des Veranstalters. Skispringen und Norwegen gehört absolut zusammen, aber auch in der Öffentlichkeit spielt das Ding im Endeffekt eine extrem geringe Rolle. Und ich glaube, dass man da auch schon damit ein bisschen kämpft, dass davor zu viel los ist. Aber gut, die Frage ist, wann willst du es in diesem Kalender halt auch unterbringen? Ja, das ist alles nicht so einfach.
Das wäre vielleicht noch eine Überlegung zu sagen, okay, wir machen das Ding nur in den Saisons, wo eben keine klassische WM oder Olympia ist. Nächste Saison, glaube ich, hat die Raw Air dann wieder einen anderen Stellenwert, weil da haben wir nur die Verschanzentournee und die Skiflug-WM und das verteilt sich super auf die Monate. Ich bin großer Fan des Konzepts, mir gefällt das sehr, sehr gut, was da an Aufwand betrieben wird. Die Station, dass man die gemeinsam absolviert, wie das Ding vermarktet wird, finde ich gut. Nur es ist schade, dass der Stellenwert in der Öffentlichkeit so niedrig ist. Also was mir zum Beispiel total abging, waren diese besonderen Grafiken, die es sonst im TV immer gab. Jetzt waren es einfach die stinknormalen Weltcup-Grafiken mit dem Raw Air Soundtrack. Fand ich schlecht gelöst. Und auch so dieses Thema höhere Preisgelder und schließend das Gender Pay Gap, das spielt keine Rolle und das ich finde, das wird den ganzen Dingen nicht gerecht, aber warum das so ist, hast du ja gerade schon sehr, sehr gut erklärt, lieber Tobi, und es hätte noch mehr Potenzial.
Ich finde deine Idee saugut. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja. Dass man die Standorte schon integrieren kann in einen Kalender, wo dann Olympische Spiele oder nordische Skiweltmeisterschaften sind, aber in einem Jahr wie nächstes Jahr, wo es das eben, wo die Vierschanzentournee, klar, es gibt eine Skiflug-WM, Aber die Skiflug-WM,
das ist ein Wochenende.
Ein Wochenende, ja. Das ist Willingen vom Programm her. So.
Genau.
Und Willingen ist ein normaler Weltcup. So.
Richtig.
Aber da ist, gefällt mir deine Idee gut, dass man in Richtung Februar, weil da gibt es auch keine WM bei den Kombinierern. Es gibt keine WM bei den Langläufern. Es gibt keine WM bei den Alpinen. Biathlon hat jedes Jahr eine WM. Aber wenn du es da richtig legst und timest, also das wäre eine super Idee. Gefällt mir gut, dass man da die Raw Air, man macht weniger, aber er erreicht dadurch mehr.
Da darf ich jetzt auch sagen, da bin ich stolz auf mich, dass ich nach diesen harten Tagen noch so einen schlauen Einfall hatte.
Kannst du sein, gefällt mir sehr gut. Ja. Unterschreibe ich sofort. Findet ihr das Raw Air Programm zu hart, fragt die Sarah. Ja, weil auch einhergehend mit dem, basierend auf diesem zu vollgepackten Kalender, den wir vorher haben, finde ich's gerade bei den Herren zu viel und eng getaktet.
Ja, ich habe für meinen Teil Schwierigkeiten gehabt, zusammenzubasteln, an welchen Tagen gerade bei den Damen jetzt Qualis sind und wann Wettkämpfe. Das ist für mich das größere Problem als die reine Zahl an Wettkämpfen an sich. Also das war mir zu durcheinander jetzt in dem Fall. Aber wenn, also ich hätte auch keinen Kummer damit, wenn man das, wie gesagt, so macht wie bei den Damen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt vielleicht nur noch ein Skifliegen draus. Du kannst ja trotzdem Wochenende draus machen, ist ja kein Problem.
Du kannst es auch machen, dann mach aber nach der WM mal 1 bis 2 Wochen Pause.
Ja.
Und dann leg die WM ein bisschen weiter nach vorne.
Ja.
Und streich halt sonst irgendwas.
Ja.
Also das ist bei mir immer diese Kalenderthematik.
Ja.
Und ich glaube, wenn die alle mal 10 Tage komplett runterfahren können, dass du dann auch sportlich ein höheres Niveau sehen wirst. Weil die sind am Saisonende. Ich meine, jetzt ist Ende März. So, normalerweise geht jetzt eine Saison zu Ende. Wie gesagt, ist es mir in dem Fall dann auch zu viel und zu unübersichtlich. Das kann ich tatsächlich schon nachvollziehen. Wir haben jetzt noch Fragen zum Skifliegen. Liv Tinto 04, Christoph 2198. Fragen nach einem Weltrekord. Ist der überhaupt in Vikersund noch möglich?
Nein.
Sehe ich auch so.
Nein, schon seit Ende 2018 nicht mehr, weil sie das Profil so angepasst haben, dass der Vorbau oben noch länger ist und unten der Radius halt noch schärfer kommt. Also du kannst diese Flüge jenseits von 2,50 unmöglich. Andi Wellinger meinte am Freitag sogar zu mir, ja, selbst seine 2,45 waren schon hart an der Grenze. Mhm. Und deswegen habe ich so... Mein größtes Problem mit Vikersund ist halt dieser Marketing-Claim, dass man sagt, the world's biggest ski jump. Ja, ist es halt nicht mehr jetzt. So, klar, ihr habt ja einen Weltrekord, aber deswegen ist es noch lange nicht die weltgrößte Schanze. So, das widerspricht sich irgendwie so ein bisschen. Also, wenn es einen Weltrekord gibt, dann nur noch in Planica. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Aber wann, weiß der Geier oder weiß er nicht?
Weiß er nicht. The Real Hellboy. Ist das Skifliegen durch das veränderte Material oder den Stil komplexer geworden? So war seine Wirkung.
Ich sag's mal mit Karl Geiger, Vikersund ist halt Vikersund. Ich hab's ja eben schon mal gesagt, ich weiß nicht, wie diese Schanze funktioniert, obwohl ich sie mir von oben bis unten angeguckt habe. Es ist irgendwie ganz was Eigentümliches und es lässt sich auch mit den anderen Schanzen irgendwie nicht vergleichen. Also denkt an den Weltcup zurück, den wir am Kulm gesehen haben. Das war sehr viel nachvollziehbarer, was da passiert ist. Du kannst die Flüge auch besser einschätzen, so von ihrer Kurve her und so. Und das wird in Planica übernächstes Wochenende, wird es genauso sein. Da wird die Streuung deutlich geringer sein, als jetzt in Vikersund. Und deswegen finde ich persönlich das auch ansehnlicher. Aber dass das Material oder der Stil daran... darauf einen Einfluss haben, wie diese Fliegen in Vikersund verlaufen, das glaube ich eher nicht.
Das sehe ich ganz genauso. Gut, okay. Adlerin, Adler des Wochenendes. Ich würde vom Protokoll mal abweichen und brauche für mich auch keine Musik. Und diese Geschichte mit Yuki Ito ist für mich so eine coole Geschichte, dass ich hier einen ganz, ganz fetten Adler verteile an alle, die das möglich gemacht haben. Und du darfst jetzt gerne sagen, ob du was vorbereitet hast, ob du jemanden einen nominieren willst. Aber ich verzichte in dieser Woche auf den klassischen Weg und sage, das ist sau cool und das macht Sport aus und das macht Skispringen aus. Und ob jetzt wir als Community, die drüber sprechen oder die Leute, die involviert sind, dass sowas möglich ist, da kann ich nur den Adler des Wochenendes, der Raw Air, der Saison im Endeffekt für verteilen.
Ja, ja, ich kann auch nur Shampoo sagen. Das ist ein großes Zeichen von Kameradschaft und Zusammenhalt gewesen, wie man sich's in anderen Bereichen wünschen würde, dass das genauso läuft. Ich fand den Vorschlag vom Dadde, war es, glaube ich, vorhin mit an alle 15, fand ich auch sehr charmant. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe mir um den Award keine Gedanken gemacht, deswegen kann ich mit dieser Lösung sehr, sehr gut leben.
Gab andere Gedanken und gerade diese ja. 15, die kriegen ja dann auch den Award. Also da treffen ja. Dadde, du und ich uns im Endeffekt ja, weil dafür ist dann der Award gedacht. Heute ohne Musik großes Tamtam muss es auch mal geben. Und damit schließen wir ein historisches Kapitel. Jetzt back to reality. Es geht nach Lahti. Da sind sie auch wieder zusammen. Damen und Herren, sehr schöne Entwicklung. Wird man in der Saisonrückschau, glaube ich, auch als sehr positiv herausheben, dass es immer mehr Einzug erhält. Da haben wir noch ein Programm für die Damen. Endet dort die Saison.
Genau, es ist das offizielle Weltcup-Finale, was auch bedeutet, es sind startberechtigt die besten 30 der Weltcup-Gesamtwertung, zumindest die Anwesenden. Es werden aber wahrscheinlich mehr sein, weil die Finnen ja als Gastgeber eine nationale Quote bringen dürfen von maximal 4. Das heißt, es werden dann wahrscheinlich so 32, 33 dort sein. Dann am Donnerstag gibt es Training ab 17 Uhr unserer Zeit und am Freitag um 17 Uhr auch der Wettkampf. Für die Herren geht es dann am Samstag um 16.15 Uhr das Teamspringen und um 15.15 Uhr den Einzelwettbewerb.
Am Sonntag dann, ganz genau. Das ist die Qualifikation, 13.50 Uhr. Also wir sehen hier auch nochmal ein Team springen, sehen in Planitzer dann auch nochmal ein Team fliegen. Aber nein, mehr oder weniger ist die Saison ja auch bei den Herren soweit durch und entschieden. Und damit, Luis, können wir drauf machen, oder? Du bist sehr, sehr weit geflogen. sowohl physisch als auch natürlich im Kopf. Und vielen, vielen Dank. Sehr cool, dass du vor Ort warst. Freut mich für dich persönlich auch. Echter Meilenstein, denke ich auch, in deiner Laufbahn als Journalist und als Skisprung-Fan dazu. Herzlichen Glückwunsch, Respekt. Cool, dass du dir das erarbeitet hast und dir diesen Traum erfüllen konntest. Und wer so viel fliegt, der kann auch ein letztes Mal fliegen. Und deswegen machen wir die Sache rund. Du hast viele coole Worte gesprochen und darfst die besten Worte dann auch zum Schluss kommunizieren.
Ja, vielen Dank dir, lieber Tobi, für auch deine netten Worte. Das freut mich sehr. Ich möchte mich auch hier on air bei allen bedanken, die mitgefiebert haben, die dabei waren, die ihren Teil dazu beigetragen haben, dass das wirklich ein unvergessliches Wochenende war. Die Namen jetzt alle aufzuzählen, das wäre, glaube ich, das gut ein bisschen zu viel. Ihr wisst alle, wer gemeint ist, wenn ihr das hier hört. Und ja, ich hoffe, euch hat diese etwas außergewöhnliche Folge gefallen. Lasst es uns gerne wissen. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Lasst doch gerne eine Bewertung da. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche mit unserem Rückblick auf Lahti wieder. Und bis dahin gilt, fliegt soweit es geht.